Deutschlandfunk. Streitkultur.
Mit Manfred Götzke, schön, dass Sie dabei sind. Noch vor ein paar Jahren waren die Heilsversprechen des Internet überwältigend. Es ermöglicht einen herrschaftsfreien Diskurs, vernetzt entlegene Regionen, fördert Demokratie, Meinungsfreiheit. Heute dürfte das Ganze eine Mehrheit eher etwas kritischer sehen. Wir reden viel über Fake News, Desinformation, die Verrohung gesellschaftlicher Diskurse durch das Netz.
Im Netz sind Extremisten so aktiv wie nie.
Die Propaganda in der NS-Zeit lief über Plakate und die Propaganda heutzutage übers Internet.
Auch die Daten ihrer gesamten Facebook-Freunde wurden abgegriffen und weitergeleitet. Und zwar an die Datenanalysefirma Cambridge Analytica.
Was Chinesen ertragen müssen, vor allem um im Internet online bezahlen zu können, das kommt einer Gesamtüberwachung ihres Alltages schon ziemlich nah.
Statuspunkte gibt's für regierungstreues Verhalten und gute Zahlungsmoral. Abzug gibt's für oppositionelle Äußerungen oder für einen verschwenderischen Lebensstil.
Vertrauensbrecherin Nummer 1 in diesem Monat war die Frau Wang, deren Hund auf den Rasen gekackt hat.
Verrohung, Datenklau, Social Scoring, Totalüberwachung. Schadet uns das Netz heute also mehr, als dass es uns nutzt? Der Journalist Jan Heidmann, der sagt ganz klar ja und fordert in einer aktuellen Streitschrift deshalb Internet abschalten. Mit ihm möchte ich heute in der Streitkultur diskutieren, ebenso wie mit Katharina Nokun. Sie ist Netzaktivistin, Bloggerin und Autorin des Buches »Die Daten, die ich rief«. Herr Heidmann, müssen wir also das Internet abschalten?
Na, es ist natürlich eine sehr provokante These, die so formuliert worden ist, und das Internet lässt sich auch gar nicht so ganz einfach abschalten. Aber ich wollte mich mal mit der grundlegenden Fragestellung beschäftigen, ob das Internet, jetzt mal flapsig gesagt, den Menschen mehr gebracht hat oder ihnen eher geschadet hat. Dafür gibt es einen äußeren Anlass, nämlich das Internet wird jetzt 50 Jahre. Und es gibt dafür einen inneren Anlass, den ich für viel wichtiger halte, weil nämlich jetzt sozusagen die erste Generation, die mit dem Internet aufgewachsen ist, erwachsen wird. Und ich würde sagen, es hat den Menschen insgesamt mehr geschadet als genutzt.
Frau Nokun, Ihre Entgegnung?
Ja, ich finde es immer schwierig, von dem Internet oder der Digitalisierung an sich zu sprechen. Ich glaube, es gibt nicht ein Internet oder eine Digitalisierung, sondern viele. Und von daher würde ich auch nicht, also finde ich solche pauschalen Aussagen, wie das hat uns jetzt eher geschadet als genützt, erstmal nicht zielführend, weil was ich mich ja immer frage ist, wie hätte man es denn besser machen können? Und ich sehe den großen Fehler darin, dass man eben verpasst hat, zu regulieren, wie die Internetkonzerne Angebote gestalten. Ja, das ist ein Versagen der Politik, das ist aber nicht ein Versagen der Technologie. Wenn VW sich dazu entscheidet, bei den Dieselmotoren zu pushen, ja, dann sagen wir ja auch nicht, die Technologie des Autos, die hat uns jetzt mehr geschadet als genutzt, sondern wir sagen, wie kriegen wir es positiv hin, beispielsweise durch grüne Technologien.
Frau Nokun, hat denn das Internet die großen Freiheitsversprechen eingelöst?
Ja, teils, teils. Also ich bin ja ein großer Fan der Wikipedia und auch wenn es abgedroschen klingt, das ist nach wie vor ein revolutionäres Projekt. Ja, eine freie Wissensplattform, die gemeinnützig ist, die von Millionen Menschen weltweit genutzt wird, bei der wir gemeinsam Wissen generieren können. Das ist etwas vollkommen Revolutionäres. Also ein Sechsjähriger hat heute mehr Zugriff auf Wissen als meine Eltern mit ihrem Bibliotheksausweis zu ihrer Studienzeit. Und ich denke, es gab auch in den vergangenen Monaten immer wieder Momente, wo man gemerkt hat, dass das Internet eben doch ein Gamechanger in vielen Bereichen ist. Also ich habe gestern den ganzen Tag damit verbracht, mir Videos anzugucken von den Ausschreitungen in Hongkong, bei denen die Polizei gewaltsam gegen friedliche Demonstrierende, die sich für Pressefreiheit, Meinungsfreiheit einsetzen, vorgeht. Und ohne das Internet hätte ich das nicht mitbekommen. Ja, ich würde aber fest davon ausgehen, dass die chinesische Regierung nach wie vor eine totalitäre Diktatur in Hongkong errichten wollen würde, selbst wenn es das Internet nicht geben würde. Und von daher denke ich, man kann das nicht so schwarz-weiß sehen. Man muss immer gucken, wie wirkt sich das in den einzelnen Bereichen aus und wie können wir es eben besser machen. Also ich persönlich erlebe es eben als große Bereicherung für mein Leben, wobei ich auch sagen muss, dass ich mich an vielen Stellen bewusst dazu entschieden habe, Technologie anders zu nutzen. Ja, also wenn ich alle Push-Notifications auf meinem Handy eingeschaltet lassen würde, die mir so Anbieter vorgeben, ich würde ja wahnsinnig werden. Mhm. So genauso, wenn ich alle Zugriffsberechtigungen auf Daten freigeben würde, die so vorgeschlagen werden. Als Datenschützerin habe ich einige der bedenklichen Apps noch nicht mal installiert.
Kommen wir nochmal drauf. Herr Heidmann, Sie sehen ja eher schwarz als weiß, ziemlich deutlich schwarz. Haben Sie denn jetzt schon Facebook, Insta, WhatsApp abgeschaltet auf Ihrem Handy? Schon deinstalliert?
Tatsächlich habe ich gar kein Smartphone mehr, sondern ich habe nur noch ein ganz einfaches, fast analoges Telefon, also eben ein Dumbphone. Aber natürlich benutze ich das Internet intensiv, das ist ja klar, das brauche ich für meine Arbeit und auch ansonsten. Und ich bin natürlich auch gegen die reine Schwarz-Weiß-Malerei, aber ich möchte ganz gerne nochmal auf den Ausgangspunkt zurückkommen. Wenn man es global betrachtet, würde ich sagen, dass die negativen Wirkungen des Internets größer sind als die positiven Wirkungen. Also natürlich hat man mehr Zugang zu Wissen, aber gleichzeitig gibt es Figuren wie zum Beispiel Donald Trump oder Jair Bolsonaro aus Brasilien, der nur erwiesenermaßen ein eher faschistisch orientierter Politiker ist, die einfach durch das Internet und mithilfe des Internets an die Macht gekommen sind. Ich weiß schon, dass solche Betrachtungen jetzt nicht weiterhelfen in der Verbesserung des Internets, aber ich glaube, man kann sich einfach so mal Gedanken darüber machen, wie wir das Internet eigentlich nutzen wollen mit so einer Perspektive und was ist ein angemessener und was ist ein richtiger Umgang mit dem Internet.
Dann lassen Sie uns doch mal die verschiedenen Versprechen durchdeklinieren. Eines dieser vielen Versprechungen des Internets betrifft Vielfalt, die Möglichkeit für jeden, was zu veröffentlichen, als Künstler zum Beispiel. Schauen wir uns mal Musikerinnen wie Billie Eilish an. Da scheint es ja zu funktionieren. Ohne YouTube hätte sie diese Musik nie machen können. Ihre Songs wären sicher von Produzenten glatt gebügelt worden, oder Frau Nokun?
Ja, ich also so selbst als Blogger würde ich sagen, natürlich das ist Internet eine riesige Bereicherung. So vorher als Autor hätte man irgendwelche Kontakte haben müssen zum Verlag, zu einer Agentur, damit man überhaupt erstmal ein Manuskript hat, was gelesen wird. Und heutzutage setzt man einfach einen Blog auf. Und wenn man viele Menschen eben findet, die das gut finden, so dann ist man gar nicht mehr auf den Verlag angewiesen. Also es hat mich auch ehrlich gesagt an ihrer Streitschrift ein wenig verstört, dass sie da von einem Meer von Stumpfsinn schreiben. Ich finde das ehrlich gesagt befremdlich. Wenn ich in den Zeitungskiosk gehe und mir die Boulevardzeitungen durchlese, dann sehe ich da auch ein Meer von Stumpfsinn. So, das ist keine Frage der Technologie. Es gibt eben unterschiedliche Bedürfnisse in der Gesellschaft und ich möchte das halt einfach nicht bewerten, dass der eine dies oder der andere jenes gut findet. Aber grundsätzlich ist das Internet in diesem Bereich auf jeden Fall ein Gamechanger, weil diese ganzen Gatekeeper wegfallen. Ja, also ein Beispiel, ich habe meinen eigenen Podcast. Natürlich würde ich mich auch freuen, beim WDR zu senden oder anderswo beim Deutschlandfunk. Aber ich bin eben unabhängig. Ich bin mein eigener Sender. Genauso wie YouTuber, die heute darüber diskutieren, dass wir mehr Klimapolitik machen müssen. Ja, die brauchen nicht zu einer Redaktion gehen und sich erstmal von einem Redaktionsleiter abnicken lassen, ob das denn okay und vermittelbar ist für die ältere Zielgruppe. Gruppe, die machen einfach. Und das ist, denke ich, eine große, große Chance auch für die Presse- und Meinungsfreiheit.
Herr Heidmann.
Das ist alles richtig, glaube ich. Und dennoch hat das Internet natürlich eine Tendenz zur Konzentration. Und das sieht man ja einfach auch daran an den großen, großen Spielern, die den größten Teil des Verkehrs, des Internetverkehrs auf sich ziehen. Das Problem ist eher, dass es einen starken Drang zur Konzentration hat, als dass es die Vielfalt tatsächlich fördert oder das, was es an Vielfalt fördern könnte, auch nicht genügend fördert.
Dem will ich ganz klar widersprechen. Also es kommt darauf an, würde ich sagen. Also ich würde Ihnen auf jeden Fall zustimmen bei der Problembeschreibung, dass wir momentan zu viel Zentralisierung haben in vielen Bereichen und dass eigentlich so ein paar große Player den Markt unter sich aufteilen. Aber technisch wäre das auch anders zu lösen. Also es gibt viele dezentrale Strukturen. Das Problem ist eben, was ich sehe, dass sich in einigen Bereichen eben so eine Fahrtabhängigkeit durchgesetzt hat, dass wir eben auf zentrale Strukturen monopolistische Tendenzen nicht früh genug erkannt haben, beispielsweise im Fall von Facebook, und da eben regulatorisch eingeschritten sind. Ich würde aber das
nicht. Ist der Zug da nicht schon abgefahren?
Ja, muss man sich überlegen. Also ich würde nicht sagen, dass der Zug abgefahren ist, denn damit würde man ja akzeptieren, dass man jetzt eine Situation hat, die ich extrem schwierig finde, dass ein Unternehmen quasi das de facto soziale Netzwerk der Welt ist. Wenn es einen de facto so Mail-Anbieter der Welt geben würde, fänden wir das auch nicht normal. Warum sollen wir das in diesem Bereich normal finden? Und es gibt ja erste Beschreibungen. Beispielsweise hat das Bundeskartellamt gesagt, dass sie Facebook nicht mehr erlauben, pauschal die Daten von Instagram, WhatsApp und Facebook einfach so zusammenzulegen. Ja, finde ich immer noch nicht ausreichend, aber ich finde, das ist so ein erster Schritt, wo man eben sieht, dass auch Wettbewerbshüter sich langsam bewegen. Ja, also die Situation ist dramatisch schlecht, da würde ich absolut zustimmen. Trotzdem glaube ich nicht, dass das so ein Automatismus der Technologie ist. Also ich glaube, wir als Gesellschaft müssen uns eben entscheiden, was für eine Technologie wir haben wollen. Wenn wir das im Bereich Umweltschutz nicht getan hätten, so, dann hätten wir kein Ozonloch mehr.
Treiben Sie damit jetzt nicht die Legendenbildung des Internets einfach weiter voran, wenn Sie sagen, es wäre schön, wenn, aber es ist doch so, wie es ist. Und ich meine, Facebook, WhatsApp, Instagram, das sind halt nun mal die großen Player. Und das ist halt auch so, dass ein Großteil der Jugendlichen den größten Teil ihrer Nachrichten zum Beispiel über Instagram sich aneignen. Und das ist ja einfach einfach so. Und natürlich versucht jetzt die Politik da regulatorisch gegen vorzugehen, aber das war ja bisher relativ wirkungslos und es wirkt eigentlich bisher auch noch wirkungslos. Und wir können natürlich uns jetzt idealisiert weiterhin vorstellen, wie gut es wäre, das Potenzial des Internets weiterhin zu nutzen, aber die großen Konzerne bestimmen nun mal die Leitlinien in einem großen Feld.
Kann man da kartellrechtlich nicht gegen vorgehen?
Also ich wäre ein großer Freund davon zu sagen, wir müssen einfach viel stärker in dem Bereich Entflechtung, Zerschlagung gehen. Ja, also Sie haben das in Ihrer Streitschrift ja ganz treffend auch geschildert, dass mittlerweile die großen Player einfach kleine Konkurrenten aufkaufen. Ja, beispielsweise wenn ein soziales Netzwerk attraktiv wird, dann kauft Facebook es auf. Im Fall, also ne, WhatsApp und Instagram waren ja eben auch solche Aufkäufe und Google expandiert ja auch im Bereich Medizin in ganz vielen neuen Bereichen, wo sie eben auch eine starke Marktmacht ausweiten. Und da wäre ich ein großer Freund davon, einfach zu sagen, wollen wir überhaupt in unserer Gesellschaft das Unternehmen so groß werden? Ja, dann müsste man kartellrechtlich, wettbewerbsrechtlich da was unternehmen. Ich sehe nicht, wo das Problem liegt, darüber zu sprechen, so ja, es läuft nicht gut und dann müssen wir eben gesetzliche Änderungen machen. Ich finde es ganz schwierig, dass oft über die Internetkonzerne gesprochen wird, so ja, die tun nicht unbedingt alles Gutes und Don't be evil ist, finde ich, immer noch kein treffender Slogan, der heute zutreffen würde auf Google. Aber in unserer Gesellschaft sollte ja die Politik darüber entscheiden, in welchem Rahmen Wirtschaft funktionieren darf. Und wenn wir als Gesellschaft nicht bereit sind, darüber zu diskutieren, in welchen Rahmen wir setzen wollen, ja, dann müssen wir uns damit abfinden. Und dann als Alternative zu diskutieren, den Stecker zu ziehen, was im Übrigen auch nicht funktionieren wird, halte ich es dann nicht für zielführend.
Aber die Konzerne versichern ja immer, dass sie verantwortungsvoll, wir waren jetzt beim Thema Daten, auch mit den Daten umgehen. Dann gibt es wieder den nächsten Skandal, der zeigt, stimmt alles nicht. Frau Nokun, wie lassen sich denn dann die Internetkonzerne und ihr Umgang mit Daten überhaupt kontrollieren?
Also ich denke, die Politik, die tastet sich momentan in Trippelschritten so an die Richtung heran, die wir eigentlich gehen müssen. Wir haben mit der EU-Datenschutzgrundverordnung, die vor kurzem ja in Kraft getreten ist, eine massive Änderung, dass erstmals Strafen von mehreren Milliarden Euro im Bereich Datenschutz möglich sind. Vorher war so die Maximalstrafe, weiß ich nicht, 1 Million Euro bei einem schweren Datenschutzverstoß in Deutschland. Und jetzt reden wir von Maximalstrafen bis zu 4% des weltweiten jährlichen Umsatzes. Und das ist natürlich eine Situation, wo man natürlich Datenskandale viel ernster nimmt als Konzern und auch illegale Praktiken viel ernster nehmen muss. Natürlich kann man weiterhin illegale Praktiken ausüben. Das Problem ist, wenn mich jemand dabei erwischt, ja, dann wird der Aktienkurs einfach mal wahrscheinlich um 20-30% einbrechen. Und das ist nicht jedes Unternehmen bereit zu riskieren. Und wir haben ja auch im Fall von Cambridge Analytica gesehen, dass die Informationen teilweise auch aus den Unternehmen kommen. Das heißt, es gibt auch in jeder IT-Abteilung von Google und Facebook durchaus Leute mit Moralvorstellungen, die sagen, ich möchte nicht Teil von illegalen Dingen sein und ich vertraue darauf, dass einfach, wenn wir diesen Schritt weitergehen, die Kontrollen ausweiten, die Strafen anheben, die Gesetze auch strikter machen, auch mal grundsätzlich bestimmte Formen von Tracking verbieten, bestimmte Formen von Datensammlung verbieten, dass wir da langsam in einen besseren Bereich kommen. Ich glaube, das wird ein langer, mühsamer, steiniger Weg sein, da mache ich mir nichts vor. Als Datenschützer muss man, glaube ich, eine positive Grundeinstellung zum Leben haben, sonst wird man depressiv. Aber ich glaube, wir können das schaffen, beziehungsweise ich sehe einfach nicht die Alternative. Die Alternative wäre, dass wir einfach vollkommen zum Datensubjekt degeneriert werden und in einer Gesellschaft enden, in der Datendiskriminierung oder Diskriminierung aufgrund von Informationen über mich einfach Alltag wären, dass ich keine Krankenversicherung, keinen Job mehr bekomme und in so einer Gesellschaft möchte ich keine Kinder setzen.
Herr Heidmann, 4% des Jahresumsatzes, Milliardenstrafen, das tut doch auch Google und Facebook weh.
Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen, weil ich finde es ein bisschen schwierig zu sagen, auf der einen Seite, dass der Zustand des Internets oder dessen, was wir mit dem Internet machen können und das Datensammeln und all diese Dinge sind sehr problematisch und wir befinden uns gerade in einer sehr problematischen Phase. Und dann gleichzeitig zu sagen, aber ich hoffe, dass das besser werden kann. Also da sind wir genau wieder in diesem Bereich, der ja eigentlich der Ursprung des Internets ist, nämlich diese verschiedenen Versprechungen, die gemacht worden sind. Und die finde ich ja alle auch faszinierend. Und ich selber habe ja noch erlebt, wie die erste Seite freigeschaltet worden ist im Internet und fand das ja auch einen ganz faszinierenden Moment. Und ich finde das Internet ja im Prinzip von seinem Ursprungsgedanken her auch was sehr Faszinierendes. Nur man muss doch einfach feststellen, dass die Kräfte, die dort wirken, eher auf eine Konzentration hinwirken. Man muss doch feststellen, das haben Sie ja gerade selber beschrieben, Frau Nokun, dass Daten in einem unendlichen Ausmaß gesammelt werden. Dass sozusagen die positive Kraft des Internets, die es ja auch entfalten könnte, von der man hoffte, dass es sie entfalten würde, dass es die doch gar nicht entfaltet. Und natürlich finde ich jetzt diese politischen Regulierungen, die gemacht werden, die schon gemacht worden sind und die auch angestrebt werden, die finde ich auch gut. Nur ich glaube, es ist ein ziemlich vergeblicher Kampf. Man sieht es ja daran, dass zum Beispiel das Wahlkampfteam von Donald Trump, das von Jair Bolsonaro, die wissen das Internet sehr gut für sich zu nutzen und es funktioniert gut. Und in China, da muss man nur mal hinschauen, da wird jetzt ein Überwachungsstaat installiert mit Hilfe des Internets. Also diesen Optimismus, den Sie haben, Frau Noko, den ich gut finde im Prinzip, nachvollziehen kann ich ihn aber nicht.
Dann lassen Sie uns auf China, auf China schauen, Frau Noko. Das ist nämlich schon ziemlich interessant. Das eine ist ja, wenn Google, Facebook und so meine Daten hat. Das andere ist, wenn eine Diktatur wie China alle Informationen über mich sammelt, dann die hat. Ist das die größte Gefahr, die es momentan im Internet gibt, dass Diktaturen all meine Daten haben und damit dann auch entsprechend umgehen?
Für mich als Bürgerrechtlerin, die im Übrigen nicht nur Dinge beobachtet, sondern aktiv macht, also Klagen organisiert, Demonstrationen organisiert, damit sich etwas verbessert. Für mich ist tatsächlich der Schlüssel fertige Überwachungsstaat der Endgegner. Also ich mache mir in den letzten 10 Jahren zunehmend Gedanken, was eigentlich mit diesen ganzen Datensammlungen bei Unternehmen, aber auch bei Behörden passiert, wenn wir mal einen rechtsextremen Ruck haben in dieser Gesellschaft, der so weit geht, dass wir eben eine Partei wie die AfD beispielsweise oder vielleicht dritter Weg noch rechter, an der Regierung haben, was die eigentlich mit diesen Befugnissen machen könnten. So mit solchen Datensätzen kann man dann praktischerweise direkt raussuchen, wer hat eigentlich uns in den letzten 10 Jahren an den Karren gefahren, auf wen müssen wir aufpassen, wen müssen wir hier vielleicht einschränken.
Ach, die AfD ja zum Teil schon.
Zu welchen Journalisten müssen wir fahren, um sie abzuholen. Ne? Also das sind alles Dinge, die, glaube ich, gar nicht so weit weg von uns sind. Und wenn wir ins Ausland gucken, sehen wir ja eben so die großen Risiken. Und was das Beispiel China ja auch deutlich macht, ist bei diesen Überwachungssystemen, die momentan in föderaler Struktur ausgerollt werden, dieses Social Scoring, Social Credit System, da ist es ja so, dass Daten von staatlichen Datenbanken und von Unternehmen zusammenfließen. Und daraus wird ein Ranking gebildet, was dann darüber entscheidet, ob meine Kinder auf eine gute Schule gehen dürfen oder ob ich in erste Klasse Abteil, ob ich da überhaupt sitzen kann, ob ich überhaupt Schnellzug fahren kann. Also ich finde, dieses Beispiel zeigt ganz gut, dass wir heutzutage gar nicht mehr so trennen können zwischen staatlichen Datenbanken und privatwirtschaftlichen Datenbanken. Und das hat ja auch der Snowden-Skandal gezeigt, wo wir eben gesehen haben, dass die NSA auch auf Daten von Facebook, Google und Co. zugreift. Ja, ich wäre eigentlich gerne positiver, als ich bin. Also tatsächlich ist das, was wir hier tun, ein Rückzugsgefecht. Da darf man sich auch nichts vormachen. Ich sehe einfach nur nicht, also wie gesagt, man steht mit dem Rücken zur Wand und ich sehe auch nicht die Alternative, wenn man jetzt sagt, das ist so schrecklich, wir können nichts ändern, dann wird es erst recht schrecklich. Davon bin ich leider überzeugt, wenn ich mir auch die politische Entwicklung in Europa anschaue.
Aktuell wollen die Innenminister jetzt auch auf Daten von Alexa, Siri und Co. zugreifen, die auslesen. Sind wir jetzt schon auf dem Weg in einen solchen Überwachungsstaat?
Ja, wir sind mittendrin in der Debatte, das würde ich auf jeden Fall so sagen. Also schon vorher war es ja so, dass die Behörden durchaus auf Alexa-Daten hätten zugreifen können im Fall von schweren Straftaten. Was jetzt diskutiert wird, ist, dass die Hürde noch einmal abgesenkt wird. Und worüber wir eigentlich reden, ist, dass die Behörden passiv quasi in meinem Wohnzimmer mitsitzen, wenn ich so einen Sprachassistenten habe und bereits bei geringeren Vergehen darauf zugreifen dürfen. Und das ist einfach unverhältnismäßig. Wir diskutieren gerade auch eine Forderung des Innenministeriums, die Verschlüsselung von Messengern künstlich aufzuweichen, dass man quasi Hintertüren einbaut, dass Behörden im Zweifelsfall darauf zugreifen können. Das Problem hierbei ist allerdings, dass Verschlüsselung, sage ich mal, das Grundurprinzip der Sicherheit im Internet ist. Ja, wenn wir anfangen, sichere Verschlüsselung zu verbieten, und das würde quasi der nächste Schritt sein, davon bin ich überzeugt, dann können wir Online-Banking, alles andere vergessen. Und die Hintertüren, die von unseren Geheimdiensten dann genutzt werden, wo wir vielleicht sagen, haben wir kein Problem mit, wir können nicht garantieren, dass die auch von beispielsweise chinesischen oder amerikanischen Diensten genutzt werden oder aber das Kriminelle das nutzen, um an unsere Daten zu kommen. Da sehe ich momentan auch eine riesige Wissenslücke einfach im Bundestag auch. Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, wie man mit dem Label Sicherheit solche Dinge fordern kann, weil diese Dinge werden unsere Gesellschaft viel unsicherer machen.
Können wir daran etwas ändern als demokratischer Staat, Herr Heidmann? Da ist es ja noch nicht zu spät.
Daran können wir mit Sicherheit etwas ändern. Und ich finde ja auch das, was Frau Nochun sagt und was sie dagegen tut und wie sie sich dagegen engagiert, das halte ich für alles für sehr, sehr notwendig und für sehr, sehr richtig, das zu tun. Ich finde aber, dass der Fall Rezo ja ganz gut gezeigt hat, so ein bisschen die Kluft sozusagen zwischen denjenigen, die mit dem Internet aufgewachsen sind und auf der anderen Seite denjenigen, die zum allergrößten Teil Politik machen. Und da ist natürlich eine relativ große, da ist natürlich viel Unwissenheit. Man erinnert sich ja noch an die Aussage von Angela Merkel, das Internet ist Neuland, die ist jetzt, weiß nicht mehr ganz genau, 5 Jahre vielleicht alt oder 7 Jahre alt, da hätte es eigentlich schon nicht mehr Neuland sein sollen für die Politiker. Und das sehe ich eben als das Grundproblem, was ich auch in der Streitschrift beschreibe, dass, oder als eines der Grundprobleme, dass die Politik dem Internet und denjenigen, die im Internet das Internet bestimmen und vorantreiben, eigentlich immer hinterherhecheln und weit zurück hinter denen liegen. Und das ist einfach ein ganz grundlegendes Problem. Und somit wird das natürlich mit der Regulierung ganz schwierig. Da sind natürlich jetzt Aktivistinnen wie Frau Nochun gefragt und ganz, ganz wichtig, um was dagegen zu machen, das ist klar.
Kommen wir nochmal weg vom Datenmissbrauch durch autokratische Staaten. Wir sind ja jetzt schon wieder in unseren demokratischen Staaten in unserer Diskussion. Hin zu Facebook auch wieder. Vor der Europawahl hat Facebook postuliert, wir werden eine faire, freie Wahl garantieren, Frau Nochun. Ist es auch in Deutschland soweit, in Europa soweit gekommen, dass IT-Konzerne Wahlen beeinflussen, manipulieren und sagen, wir machen es diesmal mal nicht?
Allein diese Debatte, dass Facebook so etwas zu sich hat, finde ich schon obszön. Das beschreibt eigentlich nur die Problematik der Situation. Ja, wir haben ein de facto soziales Netzwerk in der westlichen Welt. So. Und ich frage mich immer, was passiert eigentlich, wenn Mark Zuckerberg mal eine Midlife-Crisis bekommt und sagt, dreh mal den Algorithmus in diese oder jene Richtung. Ich glaube, da müssen wir schneller sein einfach und auch uns drüber unterhalten, was für gesetzliche Vorgaben soll es denn beispielsweise für Vorschlags- oder Filteralgorithmen geben. Ja, beispielsweise, wenn ich mich bei Facebook einlogge, die Nachrichten, die ich sehe, nach welchen Kriterien werden die mir angezeigt und finde ich die gut? Oder bei YouTube finden wir es richtig als Gesellschaft, dass meistens immer radikalere Videos vorgeschlagen werden, weil der Algorithmus eben gelernt hat, das hält uns eben länger dran und es generiert dadurch mehr Werbeeinnahmen. Und ich denke, über solche Dinge sollten wir proaktiv sprechen, auch im Hinblick auf die nächsten Wahlen. Also ich finde es immer schwierig zu sagen, so naja, ohne Google, ohne Facebook, wäre Trump nicht an der Macht oder wären andere nicht an der Macht. Wir wissen es einfach nicht. Wir wissen, dass im Fall von Trump, ich denke, 40.000 Stimmen den Unterschied gemacht haben. Von daher kann man schon vermuten, dass es ein ausschlaggebendes Element war. Ja, aber wobei man auch sagen muss, naja, die Clinton-Kampagne hat ebenso mit personalisierter Werbung gearbeitet, wohl nicht auf diesem Schmutzniveau, muss man schon sagen, wie die Trump-Kampagne, mit gezielten Negativbotschaften über den anderen, mit teilweise ganz komischen Netzwerken aus mazedonischen Webseiten, die da eingekauft worden sind, offenbar über Umwege. Also ja, wir müssen über die Regulierung sprechen. Ich würde aber trotzdem leider sagen, dass wir den Rechtsruck in unserer Gesellschaft nicht allein auf die sozialen Netzwerke schieben können.
Herr Heidmann, aber warum profitieren vor allem scheinbar autoritäre Politiker und weniger Demokraten von diesen Mechanismen? Weil sie skrupelloser sind oder woran liegt das?
Ja, ich denke, weil sie skrupelloser sind. Und ich glaube natürlich auch, dass man das jetzt nicht, dass man eine Geschöpfe wie Donald Trump oder Bolsonaro nicht allein auf die sozialen Netzwerke zurückweisen kann. Aber ich glaube, die spielen einfach eine ganz große Rolle dabei. Und ich glaube, dass Rechtspopulisten im Zweifelsfall ruchloser sind in der Nutzung des Internets als liberale Politiker, weil die noch gewisse Manschetten haben, das Internet so zu nutzen, wie es dann eben Regime wie in China oder auch jemand wie Putin nutzt.
Wir sind jetzt schon fast am Ende unserer Streitkultur angekommen. Herr Heidmanns Bilanz fällt ja relativ negativ aus. Das ist sehr angeklungen heute. Sie sagen ja, das Internet hat Menschen weit mehr geschadet als genutzt. Frau Nochun, wie sehen Sie es? Mehr Schaden oder mehr Nutzen? Oder hält es sich die Waage?
Ich finde, das kommt auf den oder diejenigen ganz persönlich an. Und ich finde, es ist immer gut, sich nochmal zu überlegen, in welchem Bereich nutzen wir Technologien eigentlich und in welchen Bereichen würde ich sie mir einfach anders wünschen. Ich glaube, wir haben als Gesellschaft einfach verlernt, darüber nachzudenken, wie Dienste oder Technologien anders aussehen könnten, weil wir es auch gewohnt sind, dass dies uns von einigen wenigen Konzernen so vorgegeben wird. Ich persönlich versuche nach wie vor positiv zu bleiben, auch wenn es schwer ist, weil ich einfach denke, wir kriegen das nicht mehr weg. Ja, das ist da, das ist in vielen Bereichen auch extrem sinnvoll und wir als Gesellschaft müssen uns jetzt quasi die Zügel wieder zurückholen und sagen, wo es lang geht.
Herr Heidmann, wie machen wir das? Wie holen wir uns die Zügel wieder zurück?
Ja, die ersten Ansätze gibt es ja, die haben wir ja auch schon besprochen, also dass die Politik versucht einzugreifen und zu agieren. Die Zerschlagung der großen Konzerne wie Facebook ist natürlich auch eine Möglichkeit, wobei ich glaube, ich sehe nicht, dass das tatsächlich stattfindet. Ich glaube, es fängt bei jedem Einzelnen an und ich glaube, wir müssen einfach wieder verstehen, so ist auch die Streitschrift unter anderem gemeint, dass wir das Internet als ein Instrument sehen, als ein Werkzeug sehen und ich finde, da kann es wirklich sehr hilfreich sein und da kann es sehr unterhaltsam sein und da kann es auch unheimlich kreativ sein, aber dass wir uns von der Realität, die das Internet mit sich bringt, eben auch nicht einfangen lassen. Natürlich gibt es dann eben auch so Momente, wo es ja so eine positive Kraft entwickelt, wie zum Beispiel durch Rezo, durch die EU-Wahlen, wo man merkt, okay, jetzt ist das, die Klimapolitik steht jetzt auf der Agenda und da entwickelt es dann eine positive Kraft. Und ich glaube, diese ganzen Elemente, die müssen wir einfach unheimlich stärken im Internet.
Und das war die Streitkultur an diesem Samstag. Müssen wir das Internet abschalten, war heute unsere provokative Frage. Vielen Dank fürs Mitdiskutieren an Jan Heidmann, Journalist bei der Süddeutschen Zeitung und Autor der Streitschrift Internet abschalten und an Katharina Nokun, Netzaktivistin, Autorin des Buches Die Daten, die ich rief. Mein Name ist Manfred Götzke, danke fürs Zuhören und noch ein schönes Wochenende.